Moin aus Hamburg, hier ist der Thomas und heute habe ich in diesem Interview einen Menschen, der schon vieles in seinem Leben geleistet hat und der vor allen Dingen auch schon mal auf einem Rasen gestanden hat. Jetzt kannst du natürlich sagen, ha, toll Thomas, auf dem Rasen stehe ich auch. Nur, der hat auf dem Rasen gestanden, hatte links und rechts einen Pfosten, über sich eine Latte und er hat auch schon auf dem Rasen gestanden im Olympiastadion von Berlin. Und es war fast kein anderer Mensch im Stadion. Und das ist ein Riesenmoment. Also, herzlich willkommen, lieber Clemens.
Ja, auch von mir herzlich willkommen. Danke für die Einladung, Thomas. Super. Ja, Rasen. Genau.
Rasen, ne? Man hat sich auch mal draufgeschmissen. Erzählen wir gleich. Also, Clemens Ressel ist heute hier. Und du hast ja so, das habe ich auch gelesen in deiner Sky-Überschrift, da steht ja drin, Spitzenzustand. Geht das überhaupt? Clemens, was meinst du? Spitzenzustand ist ja so ein Ding, so oh, ne, High Performance, ich bin toll. Geht Spitzenzustand wirklich für jeden Menschen?
Nein.
Gut.
Sager.
Sauber. Für wen geht's
nicht? Klar geht das. Klar geht das. Logisch. Aber es geht halt nicht mit einer Sprühdose.
Ja. Was ist denn das, was du als ja auch als ehemaliger Spitzensportler, da kommen wir gleich dazu. Was ist das, was du unter Spitzenzustand verstehst?
Jederzeit sein selbstgestecktes Ziel mit den Werkzeugen, die ich zur Verfügung habe, zu erreichen. Mhm. Wenn ich die Werkzeuge nicht habe, muss ich vielleicht mal gucken, ob das Ziel das korrekte ist oder ansonsten muss ich mir neues Werkzeug anschaffen.
Mhm. Okay. Also, dass ich weiß, wenn ich die 15er Mutter am Fahrrad lösen will, dann sollte ich auch einen 15er Maulschlüssel haben oder Ringschlüssel oder einen gekröpften Ringschlüssel. Aber wenn ich da jetzt mit einem 17er rangehe, muss ich mich nicht wundern, dass ich das Ding nicht aufkriege.
Korrekt.
Okay. Clemens, erzähl mal der Welt da draußen, den ganzen Podcast-Hörern, einfach nochmal ganz kurz so selber, wo kommst du her? Ja. Wie bist du der geworden, der du heute bist? Und was ist das, was du anderen Menschen wirklich, ich sag jetzt mal, beibringst und mitgibst auf ihrem Weg?
Ja, der Clemens, ihr von der Mundart werdet ihr das sehr schnell feststellen. Der kleine Clemens ist das Berliner Kind, wie man heutzutage so schön sagt. Ist ja fast eine aussterbende Rasse, die Berliner.
Ja, leider.
Bin schon in jungen Jahren, erst bin ich einen Puck hinterher geschlittert und dann habe ich den Ball versucht festzuhalten. Also Freunde, die mich heute auf dem Golfplatz entdecken, fragen mich dann immer noch ganz keck, versuchst du immer noch Bälle festzuhalten? Mhm. Ich bin sehr früh in den Kasten rein, im Tor. War ursprünglich mal als kleiner Junge, sollte ich bei einem Hallenturnier aushelfen und dann habe ich das Turnier zu Null gespielt. Mhm. Dann war klar, aus der Nummer kommst du nie wieder raus.
Okay.
Und das führte sehr schnell dazu, dass ich dann den Adler auf der Brust sehr schnell genießen durfte, dass ich also auch mal Pippi in den Hosen hatte, als dann die Nationalhymne erklang. Mhm. Und für mich war sehr früh klar, wenn du in dem sozialen Umfeld natürlich drin bist, wo du als Kind rechts und links siehst, wenn die wirklich ihr Bestes geben, dann erreichen die plötzlich auch was, ja. dann werden die gesehen. Mhm. Dann war natürlich mein Kindeswunsch, eines Tages möchtest du in diesem damaligen noch alten Berliner Olympiastadion, eines Tages möchtest du in diesem Stadion rocken. Okay. Ich glaube, mein Schlüsselerlebnis, Thomas, das war als, da war ich 11 Jahre alt, saß ich im Berliner Olympiastadion im Oberring. Das war eines der ganz seltenen Europacup-Spiele.
Ja.
Und da spielte Hertha BSC spielte gegen Roter Stern Belgrad.
Okay.
Und meine Eltern glaubten, dass ich im Latein Nachhilfeunterricht bin. Also ich hatte zu dem Zeitpunkt Latein als erste Fremdsprache, wollte ich gar nicht, aber meine Eltern waren überzeugt, Clemens wird irgendwann mal ein Wissenschaftler oder ein guter Mediziner.
Latein brauchst du.
MacGyver, okay. Weißt du, so mit Schweizer Messer. Mhm. Aber ich saß da oben und habe mir geschworen, eines Tages wirst du in diesem Stadion spielen. Und das habe ich dann noch geschafft.
Woher kam das denn? Lass mal kurz reingrätschen. Passt ja zum Fußball, reingrätschen. Woher kam das mit 11 Jahren, du sitzt da und du weißt, irgendwann stehst du da unten im Kasten. Woher nimmt man als Elfjähriger dieses Bild oder diese Vision? Ist das so ein Gefühl, ist das so ein Kribbeln im Arsch gewesen?
Ja.
Was hat's ausgemacht?
Also es war Das ist ein guter Begriff. Es war dieses Kribbeln im Arsch. Bei mir waren es eher die Hände, weißt du, weil ich war ja eigentlich im Grunde genommen da der Fliegenfänger hinten im Tor. Also bei mir waren es die Hände. Es war dieses Kribbeln. Ich war eh immer einen Kopf größer als meine Mitspieler und so. Da hatte ich eigentlich immer den Überblick und habe gesagt, hier willst du hin. Du willst in diesem Stadion. Ich war sehr geschichtsverbunden. Ich habe das alles so eingesaugt, dass ich gesagt habe, nein, du willst in diesem Stadion unbedingt spielen. Und da spielen zu können, musst du natürlich Profi sein. Also musst du es schaffen, in die Bundesliga zu kommen oder damals dann zweite Liga dann. Und das war dieses Kribbeln und dafür bereit zu sein, eben halt vor der Schule zu trainieren, nach der Schule zu trainieren und dann noch abends zu trainieren. Ja. Ja.
Also immer dann noch zu trainieren, wenn die anderen schon Feierabend gemacht haben, ne?
Wenn die duschen gegangen sind, stand ich immer noch auf dem Platz und habe versucht, Bälle festzuhalten. Ja, ganz genau. Ja.
Es ist ja auch so, wir wollen ja heute in diesem Podcast, und das ist ja auch das, was du sagst, ganz, ganz viel Input geben. Wir wollen viel Content liefern, wie man das so schön sagt. Wir wollen Inspiration liefern, dass dem einen oder anderen oder der einen oder anderen auch der Arsch anfängt zu kribbeln oder die Hände. Das geht also ganz klar darum, dass wir heute Dinge hier reinbringen, die die Menschen sofort in die Tat umsetzen können. Das ist ja auch in meinem Podcast immer so das Ansinnen, ne? Schau mal hier, schau mal da, wenn es dir so geht, probier mal dies aus oder das. Mach's mal und schau, was passiert. Jetzt habe ich so dieses Bild im Kopf, wenn also jemand, also ich habe meine, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählt habe, Clemens, ich habe ja meine Fußballerkarriere in der fünften Schulklasse schon an den Nagel gehängt. Wusstest du gar
Okay.
nicht, ne?
Verdammt früh.
Da gab es tatsächlich ein Schulturnier damals in einer Bundeswehrkaserne in Munster, Munsterlager, Lüneburger Heide. Und da sind wir mit der Klasse ins Endspiel gekommen. Und dann gab es Elfmeterschießen, weil während der regulären Spielzeit wurde keine Tore geschossen. Und der Thomas hat damals in der fünften Klasse tatsächlich, da war ich dann schon 12, ich bin ja erst mit 7 in die Schule gekommen, habe ich den ersten Elfer versenkt, oben rechts rein ins Dreieck. Ja, und da war noch die Regel, wer das erste Tor schießt, irgendwie gewinnt oder sowas. Und da habe ich gedacht, jo, jetzt bist du der Held, bist gefeiert worden, habe den ersten Schluck Bier trinken dürfen von meinem Vater, der stand am Spielfeld, das weiß ich noch. Und dann habe ich gedacht, reicht, hör mal auf. Okay, also wenn wir einen Fußballer, jeder kennt Fußball, auch wenn man das nicht aktiv spielt, aber jeder kennt Fußball, ich liebe auch Beispiele so aus dem Fußball. Da gibt es jetzt jemanden, vielleicht auch den kleinen Clemens, der spielt in der dritten Liga meinetwegen. Und das Ziel ist, in die erste Liga zu kommen. Was hat dieser Kerl zu tun in der dritten Liga, dass er wirklich in die erste kommt?
Okay. Was hat er zu tun? Also, wenn du die Leute in der ersten Liga beobachtest, also du bist jetzt derjenige, der in der dritten Liga ist und du beobachtest, ob das jetzt beruflich ist oder ob das in dem Sport ist. Das ist ja sowieso, erstmal musst du natürlich auch dorthin gehen in der ersten Liga. Das nützt ja nichts, dass du am Fernseher zuguckst, erste Liga, sondern du musst natürlich auch in diesen Stall gehen. Ich sage mal dazu Stall. Also wenn du beruflich dich verändern willst, du willst in eine Liga höher kommen, dann musst du natürlich auch dorthin gehen, wo die Menschen aus dieser Liga sind.
Genau, du musst das riechen, du musst das aufnehmen, dieses Feeling aufnehmen können. Das ist genauso, als wenn du jetzt eine U2 hörst von CD oder downloaded heutzutage, oder du siehst die Jungs live im Stadion. Riesenunterschied.
Ja, genau. Genau das ist es. Genau das ist es. Das ist es eben halt nicht auf YouTube. Oder Quatsch auf YouTube oder du würdest es eben halt als Sound irgendwie aus der Dose hören. Mein Vater, der war Toningenieur im Rundfunk, der hat gesagt, live. Du musst das live hören, du musst die Instrumente hören und dann wirst du angezündet, ein Instrument zu spielen, nicht weil irgendwie aus einer Dose kommt. Und genau das ist der Punkt, wenn du von der dritten in die erste Liga willst. Im Sport ist es so, dann musst du da auch hingehen und zugucken. Als Trainer, ich habe hospitiert, damals noch war der Klopp zum Beispiel. Der war Trainer in Mainz. Da habe ich beim Klopp hospitiert. Da bin ich hingegangen und wollte, der war damals ein Riesentalent als Trainer. Und ich wollte mal Fußballtrainer werden. Ich hatte meine Fußballtrainerlizenz gemacht und wollte eigentlich Fußballtrainer werden, war so eine Zwischenzeit. Und da bin ich da natürlich hingegangen, wo die alle sind. Weißt du, und habe genau hingeguckt, was machen die, wie lehren die? Und genau das sage ich zu jedem, der irgendwo in der dritten oder in der vierten Liga steht und nach oben will. Guck mal genau hin. Was machen die eigentlich? Und geh in diesen Stall rein. Die nehmen dich auf. Die zeigen dir das. Du musst nicht denken, dass die ihre Geheimnisse für sich behalten.
Wenn
Die
man
zeigen dir ganz genau, was ihr nächster Schritt ist.
genau, das ist immer der Punkt, wo viele auch Angst vor haben. wenn du weißt, dieser Mensch da, der hat das schon erreicht, was ich erreichen will. Und man fragt ihn und sagt, hey Clemens, was ist dein Geheimnis? Verrätst du es mir? Dann glaubt die Mehrheit der Menschen da draußen, nö, das wird er mir doch nie verraten, das wird er doch nicht sagen. Ja, ich habe doch da kein Geld für bezahlt. Doch, die erzählen es dir alle. Wenn sie auch sehen und im Grunde so spüren, da kommt einer, der guckt den an mit riesen Augen und sagt, hey Clemens, du bist in der ersten Liga, da will ich auch hin. Ich reiß mir den Arsch auf in der dritten, was muss ich tun? Wenn der so vor dir steht, weiß man, der brennt. Da kriege ich ja jetzt schon Gänsehaut beim Erzählen. Wenn aber einer da steht und sagt, ja moin, sag mal, was kann man denn hier in der ersten Liga verdienen, ne? Habt ihr auch einen Trikotwart und so, kriege ich das alles gesponsert und was für einen Dienstwagen kriege ich? Ja, sorry, ganz knicken. Ja. Okay. Ist es auch so das Bild, dass wir das nochmal ergänzen, Clemens, dass sich, ja, wie du es ja sagst, ich sag immer, wenn du in die erste Liga willst, dann verhalte dich in der dritten, wenn du in der dritten spielst, verhalte dich schon so, als wenn du in der ersten drin bist. Reiß dir also mehr den Arsch auf, wie du das ja auch gemacht hast, im Training, dass die dich beobachten, von außen, dass die sehen, guck mal hier, der Meier ist schon nach Hause, der Müller ist schon nach Hause, oder der Stefan ist schon nach Hause, der Oliver ist schon nach Hause, der Willi ist schon nach Hause, aber hier, der Clemens, guck mal, der macht noch weiter. Der lässt sich noch welche auf den Kasten prügeln. Den gucken wir uns nochmal genauer an.
Genau. Ohne den geht's doch nicht, oder? Tatsächlich so, Thomas, das ist wirklich so. Das ist kein dahergelaufener Spruch aus irgendwelchen Hollywood-Filmen, dass du vorm Chef antanzen musst und nach dem Chef immer noch im Büro bist. Klar, das ist die super Story, die per Hollywood verfilmt wird, aber es ist tatsächlich so. Ich habe es am eigenen Leib erlebt. Wenn du als erstes aus der Kabine rausgehst und dich warm machst und du als letzter reinkommst und immer noch ein paar Bälle gemacht hast, dann ist es egal, ob das im Fußball ist, in jedem anderen Sport oder ob das im Business ist. Du wirst nachher derjenige sein, der gesehen wird.
Exakt.
Und ja, und hey, und genau in diesen Trainings, Boris hat es mal so wunderbar gesagt, weißt du, so, klar seht ihr mich alle auf dem Center Court spielen, ja, aber die eigentliche Arbeit wird auf den Nebenplätzen gemacht. Und auf den Nebenplätzen, da guckt kein Schwein hin, außer die, die ganz genau wissen, die vorher auch schon mal auf dem Center Court waren, die ganz genau wissen, dass die Arbeit auf dem Nebenplatz gemacht wird. Und Thomas, das ist das leidige Thema, gerade im Business, wenn Leute eine Idee haben und sie wollen die umsetzen, und sie sitzen dann in ihrem Kämmerlein und brüten, wie sie ihre Idee umsetzen, anstatt rauszugehen und sich mit denen unterhalten, mit denen zu unterhalten, die ihre Ideen umsetzen.
Ja, und vor allen Dingen auch diese Dinge dann einfach mal anzupacken. Also ich hatte vorhin auch noch ein Coaching mit einem sehr, was heißt sehr jung, also Mitte 30 ist der Bursche, Augusto heißt er, ein wahnsinnig intelligenter Typ, der sich extrem viel selber beigebracht hat. Und mit dem hatte ich vorhin noch ein Coaching. Ich saß schön am Elbstrand hier unten, hatte ein Käffchen dabei und ich habe mit ihm gesprochen. Und auch da, ich habe ihm empfohlen, ich sag, Augusto, du bist schon so weit, oder du merkst gar nicht, wie weit du schon bist. Und das, was du alles in deinem Köpfchen hast, fang an, das draußen umzusetzen. Und er hat jetzt die nächste Aufgabe gekriegt, dass er viel, viel mehr ins Tun kommt, um letztendlich, sage ich mal so, auch bei dem einen oder anderen an der Tür zu klopfen und zu sagen, hey, da bin ich. Ich weiß, wie dein Laden hier funktioniert. Und ich weiß, wo du dein Geld verbrennst. Und ich weiß, wie du es einfacher und besser machen kannst. Dass man auch diesen Mut hat, eben mal bei der ersten Liga anzuklopfen, bei dem nächsten potenziellen Kunden anzuklopfen oder auch bei dem anzuklopfen und sagen, hey, kannst du mich supporten? Kannst du mir helfen? Ja.
Jetzt nehme ich mal deinen Wortschatz, da grätsche ich dir mal rein. Das ist genau der Punkt, diesen Mut zu haben, dieses, weißt du, vor dem Spiegel zu stehen und sich selbst wirklich mal zu vertrauen. Das machen ja die wenigsten Menschen. Ja, die können sich ja noch nicht mal selbst in die Augen gucken. Ja, hast du wirklich das Vertrauen in deine Fähigkeiten? Hast du das Vertrauen in dem, was du dort gerade an PS auf die Straße bringst? Weil wenn du es nicht hast, ja, dann musst du erstmal da draußen jemanden suchen, der an dich glaubt. Aber es ist verdammt schwer.
Ja, genau. Ja?
Und wenn du dieses Vertrauen hast, dann hast du auch den Mut, über diese rote Linie rüberzugehen, die ja ständig vor dir auftaucht. Ja? Komfortzone, Angst, egal was, ja, diese rote Linie. Und dann bist du auch bereit, mal auszuprobieren, wie es jenseits dieser roten Linie aussieht. Was passiert plötzlich, wenn du da draußen, klar, du kriegst auf die Nase, ja, du kriegst permanent auf die Nase, ja, so, aber was passiert, wenn du ich muss an meinen jüngeren Sohn denken, der dann wirklich immer einen Kopf kleiner war als die anderen, der hat sie als Verteidiger dahingestellt, ja, und dann hat der den Mund abgeputzt, dem haben sie den Ball ins Gesicht geschossen, Verteidiger, so, ja, Mund abputzen, war umgedreht, hat gesagt, Moment, du kommst trotzdem nicht an mir vorbei.
Genau.
Und diesen Mut aufzubringen, gerade im Business, wenn dein Banker Nein sagt, weil dein Businessplan nicht funktioniert in seinen Augen. Wenn deine Nachbarn sagen, du tut uns leid, aber wir können uns eine Zukunft mit dir nicht vorstellen und wir probieren es auch ab jetzt mal. Dann den Mut zu besitzen, zu sagen, und ich glaube an mich und ich vertraue dem, was ich dort tue.
Genau.
Das strahlst du ja dann auch aus. Dazu fällt mir wirklich ein Bild ein. Wir kommen ja noch aus dieser Käfergeneration.
Also war mein erstes Auto. Mein erstes Auto Käfer in Orange. Ja.
Genau. So, meiner war hellblau mit Surf-Aufklebern überladen.
Geil.
Und dann gab es bei uns im Verein damals gab's einen Parkplatz und da haben die alle vom Sponsor, haben die da ihr bayerisches Auto gehabt. Aber Clemens fuhr mit seinem Käfer. Klar, musste ich ganz hinten in der Ecke parken. Ne? Aber als Talent hatte ich das Recht, auch mal noch mein eigenes Auto zu fahren. Und ich habe die Autotür von diesem Käfer immer zugemacht, als ob das ein SL ist.
Ja.
Was natürlich eine Herausforderung war, weil die Käfertür ja mal laut war.
Richtig.
Aber scheißegal. Ich habe es mir immer vorgestellt und ich habe da drin vertraut, ja, dass das eines Tages so wird. Was ja dann auch später eingetreten ist. Mhm. Der Punkt ist, daran scheitert es bei vielen. Ich sage dazu immer, das ist die erste goldene Regel von den Champions. Ja? Dieses Vertraue in dir und in deinen Fähigkeiten.
Mhm. Ja, richtig. Yes. Da sind wir ja bei dem Thema auch sich selbst vertrauen. Also Selbstbewusstsein hat ja auch immer was damit zu tun, sich seiner selbst bewusst zu sein. Also nicht nur zu sagen, ich traue mich jetzt mal hier vor Leuten zu reden und so, moin moin, da seid ihr alle schön schön, tralala, hab eine dicke Backe, mach da die, wie hast du es vorhin gesagt in unserem Vorgespräch, ich bin ja auch, könnte ja auch jetzt ein paar Namen nennen von Trainern und Rednern und so, wo ich denke so, meine Fresse, ey, alles nur Luftblasen. Was hattest du für ein Wort? Quatschblase, ne?
Ja, nee, ich bin da noch krasser, ich sag Klugscheißer.
Oder Klugscheißer, ne, so. Und natürlich kannst du dich vorne hinstellen, aber sich seiner selbst bewusst zu sein, wirklich zu wissen, wer bin ich, was kann ich? Und wo will ich hin, ist ein Riesenunterschied. Clemens, nochmal zurück. Roter Stern, Belgrad, Hertha BSC. Ja, jetzt sitzt du da im Stadion. Ne? Deine Eltern haben gesagt, Clemens, mach mal schön Latein. Ne? Aus dir soll ein Akademiker werden. Und dann hast du irgendwann ja deinen Eltern gesagt, vergiss das mal, ich will dazwischen die beiden Pfosten. Haben deine Eltern dich dann unterstützt? Haben deine Eltern wirklich irgendwann, ich sag jetzt mal so, verstanden und sagen, ja, hat wohl keinen Sinn mit den Latein irgendwie. Der Kerl, der will wirklich was anderes. Gab es diesen Punkt, wo du dich genau daran erinnern kannst oder diesen Tag?
Also, ich liebe meine Eltern für den Weg, den sie mir bereitet haben. An der Stelle darf ich sagen, nein, meine Eltern haben mich an der Stelle nicht supportet. Die waren in ihrem Weltbild und haben natürlich ihre Programmierung gehabt und waren überzeugt davon, dass zu dem damaligen Zeitpunkt mit Sport nicht wirklich Geld zu verdienen ist und dass aus mir ein anständiger Junge werden soll.
Ja.
Meine, ja.
Ist
meine
ja eingetreten. Ist ja eingetreten.
Ja, ist ja. Okay. Ich, Weg, ne? Guck mal, du musst noch mal ein ernstes Wörtchen reden. meine Großmutter, ich kannte nur eine und die eine Großmutter, die hat mich gedeckt. Die hat dann also, wenn dann meine Mutter anrief und gesagt hat, ist der Junge bei dir? Ja, ja, der ist bei mir. Dabei war ich unten und habe trainiert.
Ja, hast gegen das Garagentor geschossen oder so, ne?
Ich habe dann bei meiner Großmutter war der Trainingsplatz.
Ja.
Und da habe ich dann trainiert und das war okay. Und alles ganz lieb, wie gesagt. Die Voraussetzung hatte ich nicht wirklich. Also
aber
ich musste einen sehr hohen Preis bezahlen als elfjähriger Junge da. Also als ich nach Hause gekommen bin, war klar, dass die Ausrede, die ich hatte, dass also der Bus irgendwie und es hat geregnet und um 23 Uhr kommst du als Elfjähriger vom Nachhilfeunterricht, das geht nicht. Die Nummer zieht nicht. Und dann war mir natürlich klar, ob ich bereit bin, den Preis dafür zu bezahlen. Also lebenslang Stubenarrest und Fußballverbot und überhaupt Sport- und Freundeverbot. Das waren damals so die Grundregeln, die viele Eltern ihren Kindern mitgegeben haben. Gut.
Aber es kann ja auf der anderen Seite auch ein Ansporn sein, dass man letztendlich sagt, okay, wenn meine Eltern nicht wirklich dran glauben, wenn meine Eltern mich nicht wirklich unterstützen, jetzt erst recht und denen werde ich es auch noch beweisen. Das kann sich ja auch umdrehen, oder?
Ja, heute kann ich dir sagen, mit meinem zarten Alter, ich nulle nächstes Jahr im Sommer, kann ich dir sagen, ich habe ja jetzt nun mal noch zum dritten Mal die Chance bekommen, meine Tochter ist jetzt 6 Jahre alt, Ich unterstütze ihre Talente. Ich habe die Möglichkeit jetzt, das zu erkennen, und ich unterstütze ihre Talente so weit, wie ich kann, mit allem, was mir an Werkzeugen und Möglichkeiten, was mir offen steht, weil nichts ist schöner, als ein Kind dabei zu beobachten, seine Talente zu verwirklichen. Und das ist so ein bisschen, was bei mir eben halt mitschwingt, wo ich sage, das ist mein Big Learning daraus. Und ich habe auch lange, und das gebe ich immer offen zu, ich habe auch lange diese Traurigkeit mit mir rumgetragen, dass ich immer mir gesagt habe, mir fehlt was. An einer bestimmten Stelle fehlt mir was. Und das ist mein Appell. Und deswegen bin ich vielleicht mit der sogenannten Y und Z Generation gerne zusammen und oft zusammen, weil das Wertesystem, was wir noch mitbekommen haben, ja, also Money, 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 das verändert sich ja Richtung Y und Z Generation hin, wirklich in, ich sag jetzt mal, Verwirklichung, in Frieden, in was können wir gemeinsam, wie können wir Spuren hinterlassen, was können wir kreieren. Das ist ein ganz anderes Wertesystem, und da fühle ich mich nun wiederum sauwohl. Wahrscheinlich habe ich deshalb sehr viel mit Jugendnationalmannschaften und so zu tun. Aber genau das möchte ich heute auch jedem, ob er 40, 45, 60, 90, Mann, wir können 120 Jahre alt werden, also jedem 120-Jährigen möchte ich das auch ans Herz legen, darauf zu achten, noch so ein bisschen nicht nur kopfgesteuert die ganzen Sachen zu betrachten, sondern wenn jemand gefühlsmäßig unterwegs ist, den dann auch mal mit dem Gefühl abzuholen und nicht nur kopfgesteuerte Argumente jemanden in den Kopf schleudern. Ja, und deshalb nochmal darauf zurück. Ich war damals ein bisschen traurig darüber, dass das nur meine Großmutter war, und ich wollte es unbedingt meinen Eltern beweisen. Das ist ein völliger Schwachsinn. Du musst deinen Eltern nichts beweisen. Sie werden dich bis zum letzten Atemzug, werden dich deine Eltern lieben. Du musst ihnen also nichts beweisen. Und du wirst sie auch lieben, weil sie sind deine Eltern. Deshalb ist das auch ein Gefängnis, was man sich selbst sehr schnell macht, indem man sagt, ich muss es meinem Vater beweisen. Weißt du, so als Junge, so der Klassiker, das Mädchen, das sagt, nein, Mama soll es mal später richtig gut haben. Das will die Mama gar nicht, dass du dieses Gefängnis betrittst. Ja? Okay.
Meine Kinder sollen es besser haben als ich selber und so diese ganzen Geschichten. Ne? Genau. Ja. Aber das, was ich meine, ist, dass man auf der einen Seite entweder bekommt man den Support von den Eltern und sie können im Grunde ja immer nur den Support geben, den sie geben, weil sie in dem Moment das nicht besser wissen. Ja. Du machst es heute genauso, du sagst zu deiner Tochter 6 Jahre, ich gebe dir all das, was mir Clemens Ressel heute zur Verfügung steht. Ja. Und genauso versuche ich es auch mit Lotta, die ist jetzt 11, das schaue ich auch. Ich gebe ihr meine Sicht der Dinge mit auf die Welt und gebe ihr auch das Beste, was ich habe. Wenn sie irgendwann 20, 30, 40 ist, wird sie sagen, ja, mit meinem Vater war es ganz nett, aber vielleicht hat mir auch noch irgendwas gefehlt oder so. Das weiß ich heute nicht. Ja, ich kann ihr jetzt das Beste geben. Und ich glaube auch, da kann so eine richtige, geile, fette Scheißblockade entstehen, wenn man eben sagt, ich werde meinen Eltern das beweisen, obwohl die es gar nicht wollen.
Obwohl die es gar nicht wollen. Und ganz ehrlich, diese Blockade, die hat mich auch eine ganze, ganze Weile beschäftigt. Also die habe ich eine ganze Weile auch mit mir rumgetragen, diese Blockade. Und jedes Mal, wenn ich einen Puck in die Fresse gekriegt habe, ich sag's mal so in dem klassischen Sprachschatz, ja, eines Sportlers, wenn ich hingefallen bin oder als ich damals Sportinvalide geworden bin, und ich habe immer, nein, du musst es beweisen. Du musst es beweisen. Was? Du musst gar nichts beweisen.
Wie viel Jahre hat es denn gedauert? Wir wissen ja nun auch, dass eben in allen Dingen, gerade in der Persönlichkeitsentwicklung, manchmal kann man an einem Tag einen riesengroßen Sprung machen und manche Dinge brauchen halt einfach ein bisschen länger, bis sich etwas wirklich entwickelt. Wie lange hat es denn bei dir gedauert? 11 Jahre im Stadion, also mit 11 Jahren im Stadion, Hertha BSC gegen Roter Stern Belgrad. Wann hast du denn wirklich da unten in dem Kasten drin gestanden im Olympiastadion? Wie viele Jahre sind dazwischen gelegen?
Mit 18.
Mit 18, wow, 7 Jahre.
7 Jahre.
Ja. So, jetzt ist dieser Tag gekommen, du weißt ganz genau, erstes Spiel, also vorher vielleicht trainiert, aber, oder nee, erstes Spiel in diesem Stadion. Ich meine, hast du da auch die Hose nass gehabt? Als es hieß, so jetzt noch 2 Minuten, dann geht's raus hier, und da saßen draußen, ich weiß nicht, wie viel saßen da? 40.000?
Gott sei Dank haben damals, das waren schreiende Schüler. Und die Hütte war voll. Es war wirklich so, dass ich mir also diese schwarze lange Torwarthose, damals waren es noch lange Hosen.
Sah mit Sicherheit sexy aus, ne?
Sah mit Sicherheit sexy aus, ja. Dass ich die mir nass gepusht habe. Also es war wirklich so, weil in dem Moment war ich in dem Stall angekommen, für den ich die Jahre vorher richtig trainiert habe. Das war vor 3 Jahren, war ganz witzig, als ich mit meiner Frau Yvonne, die das ja alles gar nicht so wirklich glauben konnte, und dann hat sie gesagt, Mensch, für sie war Fußball immer nur so eine Bierkiste am Spielfeldrand und irgendwelche Hottentotten rennen da rum. Und die konnte gar nicht so glauben, was Clemens da gemacht hat. Und dann trafen wir uns mit einem Freund, das war mein damaliger Stürmer. Und der hat, glaube ich, 120, 124 Bundesligaspieler hat der hinter sich, bis der auch Invalide geworden ist. Und der hat gesagt, nee, das war der Bekloppte da hinten zwischen den Pfosten, das war tatsächlich dein Mann. Und wir waren auch immer froh, dass wir zu zweit waren, weil ich der Mittelstürmer und er da hinten und die Neuen dazwischen, die nichts von seinen Bällen gekriegt haben, weil ich hab die dann immer zum Mittelstürmer geworfen. Aber so war dann auch mal das Verständnis auch für das Umfeld. So konnte sich meine Frau zum Beispiel auch mit einem anderen mal darüber unterhalten, der auch genau den ähnlichen Weg gegangen ist wie ich, mit der Schule und dann auch mit den Eltern, die nicht so wirklich den Support geliefert haben und der dann auf der Straße gekickt hat und immer ja, im Grunde genommen geschaut hat, wie kann ich das aus eigenen Mitteln schaffen und wie kriegt man Leidensgenossen. Damals waren wir Leidensgenossen, aber heute können wir sagen, wir haben uns miteinander gezogen. Also du lernst natürlich auch Menschen kennen, die in einem Achter nachher beim Rudern, mit denen du gemeinsam ziehen kannst. Das ist der Stall, den du am Anfang gesagt hast. Weißt du, so dieses Level. Und dann gehst du dahin und dann hast du genau die Leute im direkten Umfeld. Und du musst sie dir allerdings suchen, ne? Aber
Klar.
dann hast du sie. Und dann tue alles, damit du in diesem Stall bleiben kannst.
Ja, das macht eben einen riesen Unterschied. Ich kenne es ja, wie gesagt, Fußballkarriere habe ich ja an den Nagel gehängt. Und ich schaue mir heute gerne Fußball. Also ich bin kein Fußballexperte, ich habe bis heute nicht geschnallt, die Nummer mit dem Abseits da. Ne? Jedes Mal denke ich, wieso ist das jetzt Abseits? Ne? Also die Bahn war doch frei, die war da vorhin auch frei. Wieso jetzt Abseits? Sieht für mich immer gleich aus. Aber ich kenne es halt auch vom Laufen. Ich habe ja schon so einige Marathonläufe hinter mir. Ich habe lange Radrennen hinter mir, also so Amateur-Radrennen oder Jedermann-Rennen hinter mir. Und da weiß ich eben auch, wenn du das Ding alleine runterreißen willst, 300 Kilometer, geht schon. Nur erstens machen die so viel Spaß und zweitens hast du immer den Wind in der Fresse. Und wenn du sagst, wir machen das zu dritt, zu vier, zu fünft, und dann kannst du natürlich erstmal Energie sparen. Einer fährt vorne, belgische Rolle, es wird immer gewechselt und die hinten fahren mit 30 bis 40% weniger Energie und schaffen natürlich dann 300 Kilometer in einer besseren Zeit und kommen früher an. Oder beim Laufen, ganz aktuell, heute Morgen hat mich jemand, ich habe das gehört, ich laufe ja am unten am Elbweg lang und da ist so viel Schotterpiste und dann höre ich von hinten, wie einer rankommt. Ne? Dann läufst du und denkst, scheiße, ich bin schon am Limit und dann hörst von hinten ein, hörst die Schritte. Irgendwann spürst du den Atem im Nacken und ich denke, komm, leg noch einen Zacken drauf. Plötzlich ist der Typ neben mir und ich sag so, ey, wer traut sich am frühen Morgen nicht zu überholen? Ja? Und dann guckt er und sagt er, ja, ich halt. Ne? Und so. Ich sage, ach, du bist das. Ja, kannte den gar nicht. Komme so ins Schnacken. Er sagt, ja, ich habe neue Schuhe. Heute erste Mal, ich laufe meine neuen Schuhe an. Ach, deswegen bist du so schnell. Ja, ich bin der Schönwetterläufer. Aber ich bin mit ihm dann noch so 2 Kilometer gelaufen und habe sofort ein höheres Tempo gehabt und konnte auch noch reden dabei. Ja? Und das Geile war, ich sage zu ihm, ich habe dich hier noch nie gesehen. Sagt er, nee, ich dich auch nicht. Ich sage, gut, wird sich ja vielleicht ändern in Zukunft. Und sagt er, ja, kann wohl sein, ich bin ja schon in Rente. Und ich wäre fast zusammengezuckt, ey, mit meinen 51. Ich sage, was bist du, bist in Rente? Kann doch nicht, ne? Und dann sagte er, doch, ich bin 66. Ich sage, verarsch mich nicht. Der sah auch nicht so aus. Ja? Und sagt er, doch, ich werde jetzt im Oktober, werde ich 67. Ja, und dann kam raus, waren Spanier, also tollen Kontakt gemacht. Was ich also sagen will, ist, sobald du jemanden hast, der auch, da sind wir bei dem Thema, der das gleiche Why hat, der das gleiche Warum hat wie du, ist eine völlig andere Power da drin. Ja. Ah, Mann. Clemens, jetzt dieses Ding. Ich habe noch mal dieses Bild im Kopf. Man steht zwischen diesen Pfosten, man hat da oben die Latte drüber. Ich kenne die Maße nicht vom Tor, aber es ist schon recht groß, so ein Kasten. Ist das? Wie viel Abstand ist das heute? Hat sich ja auch ein bisschen verändert.
Nee, ich glaube, das ist immer noch dieser 7,32 oder
Irgend
irgendwie
sowas, ne?
sowas.
Ich meine, 7 Meter, also wenn man das sieht, denkt man, ist gar nicht so groß, aber wenn du da alleine drin stehst, ne? Und vorne tritt einer.
Nee, stehen, das weiß ich jetzt ja nicht alles mehr. Ich bin fast nur noch auf der Eishockeyfläche,
Okay, ist egal. Auf jeden Fall ist der Kasten groß. Aber du stehst also drin im Kasten, Hertha BSC. hast deine schöne schwarze Leggings an, ja, die Menge tobt und irgendwo sagst du dir, wow, ich habe dieses Ziel erreicht, ich habe 7 Jahre daran hart dafür trainiert, hart dafür gearbeitet, habe mir den Arsch aufgerissen, jetzt stehe ich hier. Jetzt ist ja auch, glaube ich, eine, ich sag mal so, eine Kunst, den Kopf wieder klar zu haben. Mache ich dann weiter? Was ist das nächste Ziel? Was ist das Ziel hinterm Ziel? Also ich erkenne, ich höre häufig, dass Leute so ein bestimmtes Ziel erreicht haben und plötzlich pff, ist die
Genau.
Luft raus. Was kann ich tun, dass ich ein klares Ziel habe und dass ich aber auch weiß, was ist das Ziel hinterm Ziel? Was kann ein Mensch tun? Auch der Normalo, der angestellt ist, der sagt, ich möchte in der Firma aufsteigen, ich möchte mehr Gehalt von meinem Chef, möchte einen besseren Posten haben oder möchte die Firma wechseln. Was kann der Normale tun? Klares Ziel vor Augen und das Ziel hinterm Ziel. Wie soll er sich vorbereiten?
Also, wir stecken natürlich, wenn wir diese ganzen Zielfindungs- und Zielseminare und was nicht alles auf dem Markt gibt, wenn es irgendein das Thema Ziel ist, dann rennen wir sehr schnell in materialistischen Dingen rum und sind eigentlich am Abhaken von irgendwelchen Dingen. Ob es kleine Ziele sind, ob es große Ziele sind, im Grunde genommen sind es meist materialistische Dinge, die wir, wenn wir sie haben, es ist abgehakt. Worum es mir geht, ist dieses Gefühl, was passiert, wenn du es anfasst. Dieses Gefühl, das kannst du nämlich, und das benutzen wir im Hochleistungssport, massiv dieses Gefühl, diesen Zustand nach Zielerreichung bereits jetzt zu leben, zu durchleben mit wirklich all deinen Körperzellen. Aber das, wenn das dann nur, ich sag jetzt mal, ein rotes Auto ist, was du haben willst, ja, ganz ehrlich, dann scheiß was drauf. Das ist das Gefühl, das hat nichts mit Ziel in dem Sinne zu tun, dass du etwas wirklich, dass du dich anstrengst, um etwas zu erreichen, dass du wirklich climb the mountain, bist du bereit, auf deinen persönlichen Mount Everest zu gehen. Mir geht es bei diesen ganzen Zielen darum, wofür tust du es eigentlich? Tust du es wirklich nur für materialistische Dinge oder tust du es, um Spuren zu hinterlassen? Tust du etwas, das die Menschen irgendwann von dir sagen können und selbst wenn es nur ein einziger Mensch ist. Aber wenn der von dir etwas sagen kann, was du geschaffen, erschaffen oder hinterlassen kannst, dann dafür lohnt es sich. Das sind dann aber auch Dinge, da reden wir dann schon von, entweder reden wir davon, dass du in deinem Leben eine Mission brauchst, ja, dass welche Botschaft bringst du dann eigentlich mit? Deine, ich trainiere sehr viel in dem Bereich Code of Honor, weißt du, so, welchen Ehrenkodex gibt es im Team? Was hast du im Grunde genommen, nach welchen Spielregeln lebst du? Und dann wirst du sehr schnell feststellen, also im Spitzensport, im Spitzenunternehmertum und Gott sei Dank auch an den Universitäten wird sowas gelebt. Dass du im Grunde genommen sehr schnell feststellst, wofür tue ich das, was ich hier tue? Hat das einen Sinn? Und da ist dieses Be, und deswegen heißt da mein Slogan auch Be the Champion, dieses Be, nicht nur so tun, als ob, weißt du, Ziele abhaken, das ist doch eh alles nur Bullshit, sondern dieses Be. Und in dem Moment bist du ein ganz anderer als all die da draußen, die da rumrennen und sagen, ja, Quartalszahlen erreicht, abgehakt. Ah, ich habe meiner Frau ein Hochzeitsgeschenk gemacht, abgehakt. Ah, Weihnachten steht vor der Tür, ich wollte meinem Kind ein rotes Fahrrad kaufen, abgehakt. Sondern, dass du wirklich auch lebst, was du dort tust.
Genau, also ich kann das 100% nachvollziehen. Ich war früher auch, ja, fand ich es total geil, irgendwie tolles Auto zu haben und so und diese ganzen materiellen Dinge. Als Junggeselle wollte ich damals unbedingt einen Edelstahlkühlschrank, den habe ich auch heute noch. Ich meine, der kühlt wenigstens dein Bier oder deine Milch oder deinen Käse, ne? Das war jetzt nicht irgendwie das dicke Auto. Und ich bin ja jetzt auch, hat sich vieles verändert und ich weiß manchmal auch gar nicht genau, warum, wann war genau der Punkt, warum es sich wirklich geändert hat. Aber zum Beispiel habe ich ja auch seit 2 Jahren kein eigenes Auto mehr oder über 2 Jahre jetzt schon. Und ich vermisse das auch nicht mehr. Früher war es für mich undenkbar. Alle Leute, die mich von früher kennen, was, Thomas, du hast kein Auto mehr? Gibt's doch gar nicht. Doch? Nee, doch. Ach, was passiert? Da sage ich Motorschaden, ne? Und dann hatte ich halt die Schnauze voll, da Geld reinzupumpen und habe gesagt, nö, dann lasse ich es halt jetzt mal. Und jetzt gucke ich mir hier in Hamburg-Blankenese, ich meine, fahren sie mir alle vor der Nase lang. Kann mir eine Straße stellen, kann ich alles sehen. Das heißt, da bin ich vielleicht der Reingucker, aber das reicht mir manchmal. Und wenn ich Bock habe auf eine geile Karre, dann leihe ich mir eine Wenn ich mal irgendwo, keine Ahnung, nach Würzburg muss, nach Frankfurt oder nach München, und ich sage, oh, da will ich mal Auto fahren. Ich liebe immer noch Autofahren. Dann gehe ich halt zum Autovermieter und sage, Tach, habt ihr mal so einen schönen Golf oder so ein GTI, dass ich mal so ein bisschen Hitze machen kann? Ja, haben wir da erreicht. Ja, nehme ich. Ja, bitte. Dann fahre ich den, gebe den ab und cool. Aber ich brauche ihn nicht mehr selber, um mich glücklicher zu fühlen. Das weiß ich. Also, ja, und ich glaube, dass da ticken wir ziemlich gleich als Trainer, als Coach, als Mensch, der andere inspirieren will. Dieses Gefühl, was ich vorhin hatte, als ich am Elbstrand gesessen habe, also wirklich nur zack vom Balkon gesprungen, ab zum Elbstrand, Stuhl hingestellt, zack hingesetzt, Pott Kaffee daneben, iPhone auf dem Knie, ein paar Unterlagen dabei und einen Kunden am Telefon. Den Augusto. Und als ich mit dem eine Stunde gequatscht habe, da war ich total happy. Habe ich gedacht, Mann, wie geil ist das? Du brauchst nur ein Telefon und alles andere hast du in deiner Birne und kannst andere Leute wieder mal ein Stückchen weiterbringen in ihrem Leben. Das ist für mich das eins der größten Dinge. Ja. Und das wird, denke ich, Spuren hinterlassen. Jetzt hast du ja auch tatsächlich in deinem Leben schon ein Buch auch geschrieben. Ja.
Sechs, sechs,
Ist,
sechs.
wie
Ja.
sechs? Warum hast du mir das denn nicht erzählt, Clemens?
Sechs und jetzt kommt im Springer Verlag, kommt jetzt das siebte Buch raus.
Okay, was ist das, was wird drinstehen im siebten Buch?
Das
Also
ist
halt,
der.
warte, ich muss noch eine Frage stellen. Es gibt ja tatsächlich die sogenannten Erfolgsautoren. Ja. Ich nenne jetzt nenne ich auch einen Namen, Hermann Scherer, Erfolgsautor, bla bla bla. Ich habe das erste Buch von ihm gelesen, Glückskinder, also das erste, was ich gelesen habe von ihm, war Glückskinder. Finde ich super. Inhaltlich toll geschrieben, tolle Dinge drin, wo ich sage, jo, 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 jo. Und dann habe ich rausgefunden, der hat kein einziges Buch selber geschrieben.
Ja,
Und da
ja.
denke ich immer so, nee, Hermann, das ist doch scheiße. Ist doch Verarschung. Irgendwie, und dann habe ich auch mal zwei, dreimal mit dem telefoniert. Man kann den tatsächlich anrufen auf der Handynummer, geht auch an. Und habe sofort festgestellt, denke ich, warte mal, Thomas, du hast dich verwählt. Das kann er nicht sein. Also
Das
er
ist
hat
ein anderer
völlig,
Sprachschatz, ne?
bitte?
Das ist ein anderer Sprachschatz, ne?
Völlig. Das war eine
Völlig.
ganz andere Power, denke ich. Der lebt nicht das, was er selber schreibt.
Ja.
Mann!
Also davon ist natürlich der Busch da draußen voll.
Voll.
Völlig. Also ich kann dir das so viele Bücher von so viele angebliche Erfolgscoaches, das ist ja eine Plattitüde mittlerweile. Also du merkst sehr schnell, ich bring's jetzt mal als Beispiel mit dem jetzt mit dem Springer Verlag, mit dem Buch. Ich habe das wird ein Anti-Stress-Trainer für Sportler, eigentlich nur für Sportler gedacht, aber als ich die Überschrift, die zweite Headline gewählt habe, wenn der Kopf streikt und der Körper folgt, war dann der Verlag plötzlich mal gespannt, da kommt jetzt aber einer um die Ecke, der nimmt den Mund ziemlich voll. Und dann habe ich das Buch eingereicht. Also sie wollten es von mir haben, dann habe ich das Buch eingereicht und sie haben dann plötzlich gesagt, zum ersten Mal nach zig gefühlten Jahren, Herr Ressel, könnten Sie sich vorstellen, für Ihr eigenes Buch Ihr Vorwort selbst zu schreiben?
Was
Ich
hat
so
Clemens
habe
gesagt?
ich versprochen. Will keiner lesen, dass ich oder. Naja, nein, das Vorwort, was Sie eingereicht haben, ist ja von einem absoluten Olympia-Crack, der mit Ihnen völlig auf Wellenlänge ist. Ihr Buch ist tatsächlich eine Bedienungsanleitung. Das haben wir hier noch nie gehabt. Und diese Bedienungsanleitung, man merkt, dass Sie das sind. Ich sage, naja, ich schreibe selbst. Also ich habe jetzt aber gut, okay, lange Rede, kurzer Sinn. Du merkst sofort. Ist derjenige, der dir dort ein Buch schreibt, ist der dort zu Hause in dem Bereich oder ist dort jemand, der einen
Schreiben
Ghostwriter
lässt.
hat? Ich kenne verdammt viele Ghostwriter und ich weiß, wer seine Bücher selber geschrieben hat. Und wie gesagt, die Luft ist sehr dünn, deshalb bin ich auch in keiner Vereinigung, weil ich mir einfach sage, ist ja eh keiner auf Augenhöhe, was das betrifft.
Ja, einmal das und diese ganzen, also gerade so in unserem Spielfeld, so als Trainer, als Coach oder so. Ich bin auch in keiner Vereinigung. Ich hasse das wie die Pest. Das ist alles eine Selbstbeweihräucherung aus meiner Sicht. Und wenn man dann auch noch überlegt, diese ganzen Redneragenturen, Brucht, also da sind hunderte Leute drin, zahlen alles schönes Geld da rein, ist also ein tolles Businessmodell für denjenigen, der die Redneragentur gegründet hat, der verdient
Klar.
Cash, aber es wird doch ein Bruchteil von denen wirklich vermittelt. Ein Bruchteil. Und dann wollen sie auch noch horrende Beiträge haben. Eine Redneragentur, die sagt, hey, wir vermitteln dich und nur bei Erfolg, wenn wir dich wirklich vermittelt haben, dann bekommen wir von dir einen Teil deines Honorars. Das finde ich okay.
Das aber ist die Versicherungsbranche der Honorarberater, ne, genau, den ich ja jahrelang gefordert habe und dann an einer Bankakademie, als ich meine Ausbildung hatte, dann gesagt habe, was haltet ihr denn davon, wenn wir den Honorarberater richtig positionieren? Mhm. Um Gottes Willen, dann sind ja unsere Einnahmequellen weg.
Haben sie alle gleich Schiss, ne?
Thomas, ich mag nochmal unheimlich gerne darauf zurückkommen, diese Spuren hinterlassen, weil mir das sehr wertvoll ist. Mhm. Ich habe das Buch, was im Grunde genommen durch die Decke geknallt ist, war das Buch Unbezwingbar. Mhm. Und das ist auch, glaube ich, das, was du kennst, was im Grunde genommen am meisten eigentlich im Umlauf ist. Und es kommt jetzt auch die vierte Auflage mittlerweile raus. Mhm. Was daraus entstanden ist, ich wollte eigentlich nur mal eine Summary machen, ja, so nach dem Motto, eine Summary für mich selbst schreiben, was sind eigentlich die Regeln, fasst die zusammen, das Buch darf nicht mehr als 160 Seiten haben, will doch keiner einen dicken, fetten Harry Potter der Weiterbildung haben. Und daraus ist mittlerweile entstanden, wir haben ein Kinderhilfswerk. Und okay. Das heißt, die Unbezwingbaren. Genau das ist es. Aus diesem ursprünglichen Buch, Titel Unbezwingbar, ist mittlerweile für mich gefühlt eine Bewegung. Ein Movement. Das heißt, das wird sicherlich eine Serie. Ich will Kinderbücher darüber konfigurieren. Wir wollen eine Comicfigur kreieren, um einfach haptische Erlebnisse zu erschaffen. Die Sportler haben haptische Erlebnisse, indem sie eine Goldmedaille bekommen oder eine Urkunde und dann steht da drauf, Bundesjugendspiele, sie haben so und so viele Punkte. Kannst du dich in 20 Jahren nicht mehr daran erinnern? Was hast du da eigentlich im Weitsprung gemacht? Wenn du wie so eine Comicfigur, stell dir jetzt so, wir haben noch Schlümpfe gesammelt. Mensch, ich das heute sehe, ja, wie Erwachsene über die Flohmärkte rennen.
Und Schlümpfe suchen, ne?
Ja, und verzweifelt noch nach den letzten Schlümpfen suchen. Mhm. Dann zeigt das aber auch, das Kind in ihnen, das lebt noch.
Genau.
Und ich möchte eben halt dieses Kind in den später Verwachsenen dann auch damit am Leben erhalten, dass über so eine Comicfigur zum Beispiel diese Unbezwingbaren weiter drin sind und wir es schaffen, Talentförderung, Potenziale zu entfalten. In dem Falle zum Beispiel über sowas wie, aus dem Buch wurde jetzt ein Kinderhilfsprojekt, daraus werde ich jetzt Charities machen, ich werde über die Golfplätze rennen, wie ein Bekloppter mit den Unbezwingbaren. Ja, ein Movement. Zum Beispiel, dass man dann später sagt, wenn Spuren hinten zu hinterlassen sind, da war noch die Nummer von Clemens.
Ja, und das ist ja letztendlich sowieso, also eine der allerbesten Investitionen ist, in sich selbst zu investieren, was die Persönlichkeitsentwicklung angeht. Und dann kommt der nächste Schritt im Grunde schon, investiere in die Kinder, in die nach dir kommen. Ja, um die wirklich in ihren ganz persönlichen Spitzenzustand zu bringen, und sie auch für sich ganz persönlich zu ihrem eigenen kleinen oder großen Olympiasieger zu machen. Ja. Clemens, jetzt stellen wir uns mal vor. Sonntagnachmittag, 16 Uhr. Schön Apfelkuchen auf dem Tisch, Kaffee dazu. In so einer typischen Familie. Mutter, Vater, zwei Kinder. Vielleicht auch drei Kinder. Ja. So, und Vater weiß, Mensch, jetzt 16 Uhr, jetzt gibt's noch lecker Kaffee und Kuchen. Und dann, wenn er damit fertig ist, dann tickert es in seinem Köpfchen schon. Nehmen wir mal das Beispiel, Vater ist der nicht unbedingt der Alleinverdiener, aber der Hauptverdiener in der Familie. Das Köpfchen tickert, dann weiß er noch, okay, heute Abend kann ich mir noch einen Tatort reinziehen. Aber dann kriegt er gefühlt schon richtig scheiß Laune, weil er weiß, morgen ist wieder Montag. So, und sagt sich, ich weiß nicht, ob ich den richtigen Job habe, die Kollegen nerven, ich mache das schon so lange, mein Chef unterdrückt mich, ich komme nicht weiter, ich möchte gerne mehr Geld haben. Also diese ganzen Dinge, die einem am Sonntagnachmittag schon so die Laune verhageln. Was kann jetzt jemand tun, dass er am Montag, natürlich auch jeden anderen Tag der Woche, aber dass er entweder am Sonntag schon mit einem spitzen Zustand ins Bett geht, und natürlich auch mit einem spitzen Zustand für sich selber am Montag wieder aufsteht. Was gibt es für ein Ritual, das er einfach in sein Leben mit einbauen kann? Hast du da einen heißen Tipp?
Ja. Also was sofort jedem absolut hilft, ist, wenn du am Sonntagabend bereits auf einem Stück Papier das niedergeschrieben hast, was du am Montag zu erledigen hast. dann garantiere ich dir, dass spätestens am nächsten Montag du am Ende des Arbeitstages feststellst, du hast auf einmal mehr Zeit für Neues. Weil du strukturierter, weil du zielgerichteter und fokussierter an die Dinge herangehst und nicht dein Arbeitstag damit beschäftigt ist, es ist 9 Uhr, oh, erstmal ein Käffchen
Pause
und um
Viertelstunde.
10 checken und da, aber bevor ich mit dem Kunden telefoniere, mache ich erstmal eine Pause, ich muss mich ja konzentrieren, sondern dass du de facto, wenn du am Abend dich mit dem neuen Tag beschäftigst und sei es für ein Zeitfenster von 5 Minuten maximal, dass du dann am nächsten Tag viel fokussierter, viel zielgerichteter darauf losgehst. Ich kenne keinen einzigen erfolgreichen Unternehmer, keinen einzigen erfolgreichen Sportler, der nicht am Tag vorher seinen Plan oder seine Struktur bereits hatte. Und was ich dazu sagen kann, ich kenne keinen einzigen, der um 8 Uhr noch im Bettchen liegt. Ja,
Das,
was ich
ja.
damit zum Ausdruck bringen will, ist, wenn du natürlich um 23 Uhr oder um 0 Uhr oder um 1 Uhr noch irgendeinen Horrorfilm dir reinziehst, weil du der Meinung bist, ob das die Nachrichten sind oder ob das Scream der 75. Teil ist. Wenn du damit dir deine Gehirnzellen natürlich, wenn du die damit folterst, musst du dich nicht wundern, dass dein Ergebnis am Montag völlig scheiße ist. Entschuldige den Ausdruck,
Ist
ich
so.
sage es radikal, es ist so.
Genau.
Wenn du bessere Ergebnisse erzielen willst, dann darfst du und nein, du musst sogar am Tag vorher bereits anderen Sprit in dein Gehirn reinkippen. Und das beginnt mit einem einfachen Zettel, wo du dir Gedanken machst, wie der nächste Tag auszusehen hat. Und für kleine Kinder mag ich dir einen Tipp mit auf den Weg geben.
Ja.
Wenn du dein Kind am Abend fragst, was sind deine schönsten Dinge, die du heute erlebt hast, dann ist es egal, ob dein Kind in Hamburg, Blankenese wohnt oder ob es in Fuhlsbüttel wohnt. Barmbek, so richtig auf Kante. Wenn dieses Kind jedes Mal von Papa und Mama zu hören bekommt, was war heute das schönste Erlebnis an diesem Tag, wird dieses Kind mit diesen schönen Gedanken einschlafen. Wird am nächsten Tag mit richtig Energie aufwachen. Und verdammt nochmal, das ist keine Übung nur für Kinder, das ist eine Übung für uns alle.
Kann jeder machen, genau. Das ist wirklich so
Ich
dieses Ding beim, also da bin ich ja noch krasser, also wenn einer sagt, ah, 5 Minuten, 5 Minuten extra noch, Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, scheiße, dann sage ich, weißt du was, setz dich mit deinem Arsch auf dein Klo, nimm das Klopapier und schreib's dir da drauf. Weil wenn du dein letztes Käckerchen machst am Sonntagabend, dann kannst du dich in den 5 Minuten damit beschäftigen. Ja? Und genau das ist der Punkt, also einfach mal anzufangen, Dinge zu verändern und nicht immer in dieser gleichen Schiene drin zu bleiben. Ne? Jetzt hast du ja gerade gesagt, wer um 8 Uhr noch im Bett liegt, ich meine, komm, können wir gleich einen Haken dran machen. Das sind ja auch so Dinge, die ich selber auch als Trainer und Coach immer mal teste. Ich hatte letztens mich mit jemandem verabredet, habe gesagt, du, lass uns heute mal Sonntagnachmittag machen. Habe absichtlich keinen genauen Termin angegeben, also nur Sonntag, Nachmittag. Und Sonntagnachmittag habe ich ihm dann geschrieben, ah, nee, tut mir leid, schaffe ich heute nicht, morgen früh um 7. Er hat zurückgeschrieben, junger Kerl aus Berlin, ja, also warte mal, ist er in Berlin geboren oder in der Türkei? Also auf jeden Fall hat er auch spricht auch Türkisch. Ist egal, jedenfalls heißt er Onur, den darf ich hier auch nennen. Onur, ganz cooler Typ, 20 Jahre jung, Power im Arsch ohne Ende, will ganz viel erreichen. Und da habe ich gedacht, den Onur, den teste ich jetzt mal. Und habe ihm dann geschrieben, du, heute klappt nicht, morgen früh um 7. Bist du bereit? Er schreibt zurück, ich bin bereit. Nächstes Mal, jetzt hört der Uno weg, sage ich, Uno, morgen früh um 4, bist du bereit? Und ich weiß, der ist bereit. Und das macht ja auch diesen Unterschied aus. Was will ich da wirklich? Und du, Clemens, hast ja jetzt hier, du hast ja schon einen Marathon wieder hinter dir. Du hast ja, ich weiß jetzt gar nicht, welche Folge ist es jetzt, 61, 65, jeden Morgen um 7 stehst du da, machst ein kurzes Filmchen und haust das Ding in die Welt. Für alle da draußen, um Spuren zu hinterlassen. Ja. Bei welcher Folge bist du jetzt
Ich
aktuell?
glaube, das war jetzt, ursprünglich waren es ja nur geplant, dass wir mal ein bisschen, ein paar 30 machen. Jetzt bin ich bei 63 und,
63, ja, genau.
ja, und da gibt es schon manche Herausforderungen, wenn du nachts um 3 aus der von der Autobahn zurückkommst und dann Commitment mit dir selbst hast
Ja.
Und das Commitment heißt, um 7 Uhr geht das Ding online und nicht aus der Dose. Ich habe da mal 5 Videos vorbereitet. Nee, das Ding ist spontan und live. Ja. Genau, und geht dann hoch. Ja. Wird dann, also es ist jetzt nicht ein Live-Video, aber es geht um 7 Uhr hoch, genau. So, das ist ja auch ein Commitment mit mir selbst.
Ja, bei dir kann man es ja auch sehen. Man sieht ja, wie letztendlich die Zeit sich schon verändert, ne? 60, 63 Folgen sind über 2 Monate. Da kannst du ja schon sehen, morgens, wenn man den Film sieht, ach, guck mal, da ist die Sonne schon irgendwie später aufgegangen oder so. Das ist ja alles erkennbar, das ist ja live. Ja,
Korrekt.
und das ist dann auch immer ganz echt. Clemens, du bist doch auch einer, der auf Tournee ist, oder?
Ja, also morgen früh geht's nach Düsseldorf. Morgen habe ich 100 Minuten Spitzenzustand in Düsseldorf, glaube ich. Ja, morgen ist
Morgen
Düsseldorf,
ist
genau.
Düsseldorf, genau, Trip Hotel. Ja.
Ja, 100 Minuten Spitzenzustand. Im Grunde genommen mache ich eigentlich eine Kabinenansprache mit den Leuten noch einen Abend. Ne? 19 Uhr ist Anpfiff. Und dann gibt es 100 Minuten im Spitzenzustand, dann erzähle ich ein bisschen aus der Schatzkiste, was eigentlich, und vor allem, was du im Business davon umsetzen kannst, von dem, was wir im Spitzensport treiben. Denn ich lebe ja nun immer noch mitten im Spitzensport und habe das ja jeden Tag, das Umfeld.
Jetzt müssen wir natürlich eben noch erzählen. Also heute ist der 6. September, wo wir das jetzt aufzeichnen. Ja, das heißt, lass mich mal eben auf den Kalender kicken hier. Guck mal, da habe ich auch schon das Berlinerische hier. Ich kann das ja nicht, aber. So, jetzt lass mal kicken. Ah, pass auf, hier, guck, am 10. September, das ist heute ist der 10. September. Also, lieber Hörer, heute ist der 10. September, wo das Interview das erste Mal auf die Welt kommt. Heute ist Samstag, 10. September. Und jetzt lass uns wieder schauen. Für alle diejenigen, die am 20. September irgendwie um Würzburg herum unterwegs sind, da hältst du auch einen Vortrag. 100 Minuten Spitzenzustand in Würzburg.
Genau, dann Würzburg, dann kommt Stuttgart,
Stuttgart am 21. Wir machen jetzt mal kurz für alle Hörer hier die kleine Werbeeinblendung. Ne? 21. September Stuttgart. 22. September Bodensee.
genau.
Und dann ist es Oktober, was haben wir da?
Am 5. Oktober bin ich in Frankfurt.
Jo.
Dann kommt am 12. kommt Berlin, am
Elfter, 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 elfter.
11., sorry, am 11. kommt Berlin, am 13. glaube ich Hamburg, bin ich bei dir oben.
Sehe.
Und
18. Zürich.
dann jetzt, genau, dann kommt Zürich und dann kommt Bielefeld und Köln kommt, glaube ich, im November noch,
Genau,
ja.
3. November Bielefeld, 16. November Köln. Da packen wir auch in die Show Notes, also jeder, der dann nochmal wissen will, in den Show Notes hier, scroll einfach ein bisschen runter. Da ist auch ein Link zur Rise Up Tour, wo du alle Termine findest. Und ja, jeder, der hier heute
Der
dabei ist, der.
Erlös dieser Tour, die Tickets, die gehen in das Kinderhilfswerk.
Ach, du willst dich gar nicht bereichern damit.
Ach du, weißt du, ich bin so reich, so wie du mit deinem Nachnamen gesegnet bist. Ich bin gesegnet. Mein Wertesystem hat sich durch einige Einschnitte in meinem Leben massiv verändert. Und ich bin mir sicher, dass ich dadurch ein gutes Werk bringe, was mir gut tut und was automatisch auch den anderen Kindern gut tut und meiner Tochter auch und meinen Söhnen auch und auch überhaupt den Kindern.
Genau. Ja, es gibt ja einen Trainer auch da draußen, ich nenne ihn mal Trainer, der halt Downline hat auf seiner Homepage, wir lieben unsere Kunden. Und da denke ich immer, nee, stimmt ja gar nicht. Wir lieben das Geld unserer Kunden. So wie der arbeitet, so wie der unterwegs ist, aber gut, den Namen lassen wir jetzt weg, ist egal. Wer so ein bisschen in der Szene unterwegs ist, der weiß, wen ich meine. Also, sehr geil, Clemens. Was wird denn noch so von dir in den nächsten 2, 3, 4 Jahren zu erwarten sein? Wo machst du
Okay.
weiter? Was ist der nächste große Step, den du vielleicht selber so vor Augen hast und möglicherweise eventuell vielleicht auch schon verrätst? Jetzt sind wir beide ja unter uns hier.
Okay, sind wir unter uns. Also 2017 wird es die ersten Edutainment-Veranstaltungen geben, also Education und Entertainment als Format. Ich weiß, es gibt viele sogenannte Trainer da draußen, die versuchen selbst in meinem Wording schon irgendwie zu plakatieren, aber sie kriegen halt den Spirit nicht rüber, das ist das Schöne. Also Education, also Veranstaltungen zu machen, wo du sowohl deinen Fun-Faktor hast, als auch dass du Show-Elemente, wo du siehst, wo Spitzenleistung hingehen kann. Also ich gucke immer fasziniert diesen Monte-Carlo-Zirkus, ja, zum Beispiel. Oder wo du im Grunde genommen fliegende Shaolin-Mönche hast. Viele wissen ja, ich habe sehr enge Verbindungen zum Shaolin-Tempel. Und dass wir Education verbinden mit Show-Elementen. Und wir werden dort nächstes Jahr die ersten, auch im Rahmen von Charity-Veranstaltungen, werden wir das machen. Dann habe ich eben halt auf meiner Bucketlist steht eben halt, stehen ganz bestimmte Dinge drauf. Und eines wird sein, dass ich eine Veranstaltung so hinkriegen werde für groß und klein, dass wir damit auch wirklich durch mehrere Länder laufen. Also nicht nur, ich gucke nicht nur nach Deutschland, sondern dass wirklich ein Movement erschaffen, also wirklich eine Bewegung und nicht nur eine Company, die einen schönen Namen trägt und dann, genau, wie du so schön gesagt hast, wir lieben das Geld unserer Kunden, sondern ich möchte quasi einen Schwarm kreieren. Das ist eben das, was Clemens so antreibt. Und Schwarm ist es doch im Grunde genommen wurscht, wer da vorne schwimmt oder fliegt. Der Schwarm kennt die Richtung.
Der Schwarm kennt die Richtung, genau.
Und in dem Zusammenhang wird es dann nächstes Jahr auch dieses Buchprojekt, also Unbezwingbar, wird dann auch im Englischen rauskommen und es wird dann eine Kinderversion kommen. Also das Jahr 2017 ist ziemlich vollgeknallt mit Dingen, die, ich möchte sagen, wo auch jüngere Generationen etwas eine Bedienungsanleitung an die Hand bekommen. Ich unterhalte mich mit wirklich wundervollen Kollegen, die auch so inspirierend unterwegs sind. Ich habe heute gerade wieder ein extrem langes Telefonat mit dem Thorsten Dill gehabt. Und
Wie
ich
heißt der
finde es,
Thorsten Dill?
Thorsten Will,
Thorsten
Will, Thorsten Will.
Will. Ja, okay, Thorsten Will. Ja.
Und ich finde es ja, ich finde es faszinierend, wenn du dich auf diesem Level austauschst, über deine Ideen sprichst, über dieses wirklich, wo du Menschen mitnehmen willst, dann ist es spannend, wie groß plötzlich das Boot wird von Menschen, die dir Support liefern, die dich unterstützen, die dich fragen, wo kann ich dich, wo brauchst du Hilfe, wo brauchst du Unterstützung? Und das beweist einmal mehr, wenn du dein Why gefunden hast und das wirklich konsequent lebst. Und das kannst du auch als Angestellter, der Montag um 8 Uhr in irgendeine Company geht, ja, um seine Familie zu ernähren. Ja, dann, wenn du dieses Why tatsächlich lebst, dann schaffst du es auch in Momenten, wo du vielleicht mal die Arschbacken zusammenkneifen musst und dein Kühlschrank ist leer. Dann schaffst du es aber aus dieser Phase, durch diese Phase durchzukommen, weil du plötzlich mitkriegst, da sind Menschen da draußen, die ticken wie du und die möchten dich unterstützen, die möchten dir helfen. Und genau diesen, ich sag mal, das ist es, was ihr in nächster Zeit auch von Clemens mitkriegen werdet, dass wir genau an diesen Fronten etwas kreieren. Ja, ich habe eine Company, das sind die Business-Athleten, wo wir gerade da am Aufbauen sind. Ich bin verliebt in dem, was ich gerade mitkriege, was die Y und die Z-Generation, was sie erschaffen, wo die alten Hasen sich echt anschnallen müssen und runterkommen müssen von ihrem hohen Ross. Ja. Das, so nach dem Motto, wir erzählen euch mal, wie die Welt funktioniert. Ja, ihr habt sie gegen eine Wand gefahren. Also jetzt müsst ihr mal von denen lernen, die bereit sind, ja, so wie Julia auf der Bühne steht, ne, und diesen Slam halt loslegt, wo ich sage, hört ihr mal hin, was die Jugend euch zu sagen hat, wie die Welt gestaltet werden kann. Und ich bin stolz darauf, dass meine Stimme gehört wird.
Ja, Clemens, und sie wurde jetzt gehört. Ja, wir sind kurz vor einer Stunde und da schaue ich immer so auf die Uhr, dass ich nicht noch, also wir könnten ja noch Stunden quasseln hier. Also Clemens, ich habe mir ganz viele Notizen hier noch nebenbei gemacht. Du hast ganz, ganz viel Input reingegeben. Wir haben viele Dinge angesprochen, die wirklich leicht umzusetzen sind. Und ich glaube, wir sprechen ja gleich beide die gleiche Sprache, wenn wir sagen, wenn du es nicht schaffst, da draußen dir einen Zettel zu nehmen, dir einen Stift zu nehmen und dir aufzuschreiben, was war das geilste Erlebnis heute und was willst du morgen erreichen? Wer das nicht packt, wer dazu keine Bereitschaft hat, dem können wir sagen, weißt du was, gute Nacht. Ja, dann kann er sich auch gleich um einbuddeln oder erschießen, dann ist eh zu Ende. Ja, Clemens, sehr coole Geschichte. Vielen, vielen Dank für alles. Was sagt man denn am Bodensee, wenn man sagt man, sagt man, nee, sagt man nicht Servus oder so, ne? Das macht ihr nicht, ne? Sagt ihr am Bodensee auch Tschüss
Nee.
ganz normal oder was sagt ihr?
Ja, die Schweizer sagen halt Ade, ja,
Ade.
das ist bei mir so, ja. Also, ja, Hamster eher so. Ciao. Und winken.
Was sagt der originale Berliner?
Ja, tschüss.
Tschüss, tschüss. Macht gut, ne?
Macht's gut, genau.
Okay.
Ich möchte dir auch ganz, ganz herzlich danken.
Ja, gerne.
Es ist mir eine Freude auch zu sehen, wie du Nordlicht dort dein Weg durchziehst. Und ich finde das sehr beeindruckend und es ist mir eine Freude gewesen, einen Beitrag dafür liefern zu dürfen.
Ja, sehr schön.
Danke.
Bitte gerne. Und ich bin ja so ein geduldetes Nordlicht. Ich komme ja aus dem Pott, ne? Ich bin ja um die Ecke geboren von Schalke. Ja, in Herten.
Ups.
Und direkt um die Ecke ist Schalke, ne? Und da hat mein Opa mich damals geschleppt noch ins Parkstadion von Schalke. Ist ja 100 Jahre her. Und dann hat mein Opa gesagt, Junge, wenn dich einer fragt, was ist dein Verein? Sagst du, Schalke. Ich sag, gut, Opa, höre ich drauf. Also mit Hertha kann ich nicht dienen.
Okay, gut.
Okay,
Zu
also
meiner
Clemens.
Erklärung sagen, ich war damals bei Blau-Weiß Berlin.
Blau-Weiß Berlin, okay. Gut. Also, vielen Dank, Clemens. Vielen Dank an alle, die bis hierhin wieder mal hingehört haben, sich die Zeit genommen haben, reinzuhören. Und ich und auch der Clemens, wir wünschen dir und euch allen draußen, setzt die Dinge in die Tat um. Kommt wirklich in euren ganz persönlichen Spitzenzustand. Wenn ihr Fragen dazu habt, schreibt dem Clemens, lest ein Buch, besucht die Tour. Wir haben euch ein paar Daten genannt, in welchen Städten das überall stattfindet. Also seid gerne dabei und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss.
Ciao.